Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 258. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Walfang aus Kostüm. Wie geht's dir?
Ach ja.
Ach ja.
Ich habe ja erzählt kürzlich, dass ich meinen grünen Daumen entdeckt habe.
Mhm. Und den hast du dir in die Nase gesteckt, wie ich höre.
Den habe ich mir in die Nase gesteckt. Ich habe gestern und heute den kompletten Wildkräutergarten hinten umgegraben. Also eigentlich ein verwildertes Stück Grün.
Du meinst die Wiese hinter dem Laden?
Genau, ja. Mhm. Und ich glaube, ich habe ein paar Pollen zu viel abgekriegt. Ich habe eigentlich keinen großartigen Heuschnupfen, aber jetzt läuft mir echt die Nase und ich habe eine Rotznase. Und ich bitte das zu entschuldigen, ich kann nichts dafür. Und ich kann mich auch nicht mehr bewegen, aber das könnt ihr ja nicht sehen.
Nee, die, ich
krieg kaum noch das Bier zum Mund.
Fliegen in der Eifel auch diese weißen Schneepollen?
Die habe ich heute zum ersten Mal gesehen, ja.
Das ist hier, also das ist jetzt mittlerweile schon gut, aber Anfang der Woche war das als würde es schneien hier in Köln.
Ja, ganz so schön. Also kann sein, dass hier fängt es ja eher später an. Insofern, also heute habe ich sie zum ersten Mal gesehen und ja, es sind Pollen in der Luft.
Ja, und vor allem in so einer Menge hier bei uns, dass wenn man so von draußen reinkommt, man definitiv durch den Luftzug so ein paar mit reinzieht. Schlimm, echt.
Ja, und die werden magnetisch angezogen von so Sachen wie deiner Kaffeetasse und so.
Von allem, ja, ja.
Ja.
So Lüften ist auch schlecht in dem Moment.
Ja, ganz schlecht, ganz schlecht.
Ja. Ja, ja, dann kann man ja nur gute Besserung sagen.
Ich so. Bin rund um einen Wrack.
So. Aber sieht's denn jetzt, hast du das jetzt alles abgemäht oder was?
Ja, ich habe alles abgemäht und habe Teile umgegraben und ich lege jetzt so einen Sitzplatz da an, auch für die Ferienwohnung. Es wird alles ein bisschen schöner. Das ist ja so ein Stück Grünfläche, die ich zwar mitgemietet habe, die aber ursprünglich mal von meinem Vermieter instand gesetzt werden sollte und das ist irgendwie nie passiert.
Ah ja.
Und dann kam die Flut und dann ist der ganze Schlamm darüber. Mhm. Und dieser Flutschlamm, das ist der allerbeste Dünger überhaupt. Und seitdem wirst du der Sache nicht mehr Herr. Also muss alles einfach komplett umgegraben werden. Und
hast du denn Gerät, schweres Gerät dafür oder wie geht das?
Nee, eben nicht. Deswegen kann ich ja kaum noch mal einen Arm heben.
Achso. Ja, aber mit der Sense oder was?
Nee, ich hab einen uralten Profi-Rasenmäher. Also, kennst du diese alten Dinger, die keine Räder haben, sondern wie so ein Luftkissenboot über die Wiese schweben?
Nee.
Astrein, die Dinger. Läuft immer noch und den kannst du wirklich ins hohe Gestrüpp schicken. Mhm. Jetzt nicht mehr, wenn es einen Meter hoch steht, aber
klingelt. Klingelt das bei dir?
Ja, und das Telefon geht ohne Ende hier.
Ich kann dir sagen, du hast die Klingel hast du beim großen Online-Handel gekauft, ne?
Richtig.
Weil ich hab original exakt die gleiche. Ja. Das ist so eine Funkklingel, ne?
Genau,
ja,
genau.
Ja,
hab ich auch.
Ja,
die andere funktioniert ja nicht mehr. Ist ja auch weg. Ja,
wie ist das? Willst du jetzt kurz aufmachen, oder?
Ja, das, also ich guck mal aus dem Fenster, ob es sich lohnt aufzumachen.
Ja, guck mal aus dem Fenster. Ich unterhalte die Menschen hier dann mal ganz kurz alleine, während wir gucken, wie Ricky zum Fenster geht. Könnte ja wichtig sein, man weiß es nicht. Ja, wir werden gleich noch.
Ich muss tatsächlich mal kurz runter, ist die Ferienwohnung.
Ja, dann machen wir einfach eine ganz kurze Pause.
Ja, machen wir kurz Pause. Ja,
kurz Pause. Bis gleich, tschüss.
Bis gleich.
Nach einer kleinen Zeitspanne von ungefähr nur 11 Minuten, in der ich ganz alleine gesessen habe, hat sich auch Recki wieder zur 258. Folge von Verkauft und Abgedreht eingefunden. In 258 Folgen haben wir noch nie eine Pause gemacht. Warum haben wir jetzt eine Pause gemacht? Wer hat da gestört?
Ja. Ja. Ich kann das erklären. Ich bin ganz außer Atem, weil ich so dran bin. Ich habe eine Ferienwohnung hier direkt nebenan. Mhm. Und normalerweise, wenn ich persönlich nicht zur Begrüßung zur Verfügung stehe, bekommen die Gäste einen Code für den Schlüsselsafe. Mhm. Und die heute sind das Monteure aus Polen, die deren Firma nicht zum ersten Mal gebucht hat. Mhm. Und eigentlich sollte der Chef denen mitteilen, wie sie da reinkommen.
Ah.
Hat er aber nicht getan.
Und jetzt hast du in deinem glasklaren Polnisch denen erklärt, wie es geht, oder was?
In meinem angelsächsisch gefärbten Polnisch habe ich dir das erklärt.
Hm? Ja, ja. So, wo waren wir stehen geblieben? Deinen Garten haben wir beackert. Ach so, genau. Da wollte ich jetzt eigentlich einhaken. Wegen dem schweren Gerät ist mir gerade was eingefallen. Ein gemeinsamer Bekannter von uns, der so ein altes Fachwerkhaus seit Jahren renoviert und umgebaut hat.
Ja.
Den habe ich letztens getroffen und dann erzählt er mir so in so einem Nebensatz, dass er endlich auch im Boden den Boden des Schlafzimmers neu gemacht hat und da irgendwie 3 Big Packs Kies aufgefüllt hat, damit der Boden jetzt endlich neu nivelliert ist und dieser Kriechkeller weg ist. Und dann musste ich mir erstmal noch eine elektrische Rüttelplatte leihen, weil ich habe ja nur eine Benzinrüttelplatte. Und dann habe ich den angeguckt, ich so, wieso hat man überhaupt als Privatmann eine Rüttelplatte? Also für die es nicht kennen, das ist das auf der Baustelle, was immer so dieses ellenschwere Ding, was dann den Boden verdichtet quasi.
Was höllenlaut
ist. Und dieser besagte Bekannte hat halt nur eine Benzinrüttelplatte und konnte damit jetzt nicht ins Schlafzimmer rein.
Damit kann er zwar die A3 platt rütteln, aber nicht sein Schlafzimmer.
Nee, der meinte, wenn du ein Fachwerkhaus mit entsprechendem Grundstück drumherum hast, dachte er, dann hast du irgendwann solche Maschinen.
Ja.
Fand ich ziemlich witzig, aber.
Nö, ich habe nur einen Spaten und so Handwerkzeug, aber für die 40 Quadratmeter oder was immer das ist, reicht das eigentlich, aber heute weiß ich, was ich getan habe.
Ja, dann hast du ja jetzt hier im Podcast Zeit, dich auszuruhen.
Ja, ich sitze wieder gemütlich und führe mir unter Schmerzen das Bier zum Mund.
So, lass uns mal kurz über Scheiß Timmy reden.
Timmy.
Scheiß Timmy. Wirklich, mir geht's auf den Sack. Mir geht's hart auf den Sack. Und da sage ich hier in aller Öffentlichkeit, weil dass ich selbst die Tagesschau in der Tagesschau-App, die haben Platz für 10 so Kacheln. Und Timmy ist seit über 2 Wochen, findet Platz in einer dieser 10 Kacheln von der Tagesschau-App.
Ja.
Bitte nicht. Das kann mir keiner erzählen.
Ja.
Das regt mich richtig auf mittlerweile.
Ich meine, da kann ja Timmy nichts für,
ne? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht will der ja da.
Der wollte vielleicht auch mal ins Fernsehen.
Ja, der liegt da und denkt sich, kannst du nicht nochmal hier 10 Minuten in Ruhe am Strand liegen, ohne von der Seite angebaggert zu werden?
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Am Ost-CFKK.
Ah, ich weiß nicht, ey.
Ja, ja, ja. Aber inzwischen, also hat der Spiegel jetzt geschrieben, auch der Spiegel beschäftigt sich permanent damit.
Also, guck mal, also.
Viele Verschwörungstheoretiker aus dem rechten Lager bemächtigen sich jetzt des Themas.
Selbstverständlich, ja.
Ja. Zum Beispiel, und das ist aus einer Spiegelgeschichte, wurde Timmy angeblich absichtlich in die Ostsee getrieben.
Von den Russen.
Von der Regierung.
Ah, ach so.
Um von wichtigen oder wichtigeren politischen Themen abzulenken.
Ja, 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 genau.
Quasi die Epstein-Files, was die Epstein-Files in Amerika sind die Timmy-Files hier in Deutschland.
Weil Fritze Merz nämlich Fähigkeiten hat, die da zigtausend Wahlhelfer jetzt nämlich nicht haben, den dann wieder rauszutreiben. Da hat Fritze Merz mit seinem kleinen Flugzeug vielleicht, hat er den reingetrieben.
Ja, ja, ja. Und inzwischen gibt's auch Morddrohungen gegenüber Politikern. Wegen Timmy dem Buckelwal.
Dieser Fach regt mich so auf. Also, das ist so unverhältnismäßig, wie der mich aufregt. Also ja. Bei den ganzen anderen Nachrichten, die da so stattfinden, regt der mich am meisten auf. Also, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, irgendwie ist das. Eigentlich ist das so eine Sommerloch-Nachricht, ne? Mhm. Als hätten wir nicht wichtigere Themen zu bekakeln.
Aber ernsthafte Frage mal ganz kurz. Die Benzinsteuer, Spritsteuer geht ja jetzt runter für 2 Monate. Mhm. Weswegen die Tabaksteuer ja angehoben wird,
ja.
Um das zu kompensieren. Wie ist das? Ist das auch nur von der Dauer für 2 Monate und dann geht die Tabaksteuer wieder runter?
Das ist eine Frage. Oder?
Also hat das schon mal jemand gefragt? Ich frage für Timmy.
Ich weiß es nicht.
Timmy raucht für mich.
Ja. Ich habe in keinem Artikel über die diesen Steueraustausch quasi gelesen, ob die Tabaksteuer nach 2 Monaten wieder.
Ja, ich kann dir die Antwort sagen.
Nein.
Sind jemals Tabaksteuern runtergegangen?
So, also. Nein. Nein.
Nein, also.
Natürlich nicht.
Ja, dann kann man das ja nachher in die Rentenkassen.
Ja, 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 genau.
Ich glaube, dafür ist das gedacht.
Ja, bestimmt. Bestimmt. Mhm. Timmy, der Buckelwal.
Ja, reg mich auf. Ich habe eine E-Mail bekommen. Sehr geehrter Herr Professor, wir haben festgestellt, dass Ihre Miles&More-Konto seit der Erstellung von mehr als 5 Jahren nicht ganz aktiv genutzt wurde. Vor diesem Hintergrund kündigen die Miles&More GmbH und die Deutsche Lufthansa ihr Konto unter Einhaltung der 4-wöchigen Kündigungsfrist. Und dann ist mir eingefallen, ich war das wirklich. Ich habe das ist aber länger als 5 Jahre her. Vor 15 Jahren habe ich mal eine Miles&More-Karte beantragt. Mhm. Als Professor Dr. Daniel Taylor.
Echt? Ja.
Also, weißt du, da kannst du doch manchmal so ankreuzen.
Ja, ja.
Und das habe ich gemacht. Und anscheinend bin ich bis heute bei denen geführt als Professor Taylor. Und wie gesagt, also ne, man hat 4 Wochen. Widerrufsrecht. Ich überlege ja, ob ich widerspreche, dass das Konto gekündigt wird. Weiß ich nicht.
Ja, ich meine, vielleicht brauchst du es ja nochmal.
Ja, vielleicht ist das aber auch Titelmissbrauch. Oder wie nennt man das? Darf man sich selbst Professor nennen? Ja, ich finde schon.
Auch das ist eine gute Frage. Doktor. Darfst du dich nicht selbst nennen, weil das natürlich ein durch in der Regel harte Arbeit erworbener Titel ist. Ein Professortitel, den erhältst du ja von einer Universität. Keine Ahnung.
Ja, gut. Also, ich finde es okay. Wer sich fragt, wer von uns beiden hier heute in Ketten hängt, das ist Recki, der immer wieder seine Latzhose anhat und vorne die Metalldinger recht nah am Mikro sind.
Ja. Das ist das Kopfhörerkabel auf den Verschlüssen hier.
Ja, ja.
Aber ich kann den ja auch aufmachen. Und
jetzt zieht er sich für euch aus, für mich aus.
Ein bisschen Brust zeigen. Ich habe natürlich noch ein T-Shirt darunter, ist ja klar.
Ja,
unser Hofnarr aus dem Weißen Haus.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Dann weiß ich, wie ich anfange.
Es war einmal in einem weit entfernten Königreich ein Prinz, der bei seinem Volk für seinen Mut und seine Güte bekannt war.
Nee, Moment mal.
Stopp.
Willkommen, meine Damen und Herren, Kinder und Erwachsene, zu einem unvergesslichen Abend im Zirkus der Wunder. Wir präsentieren den Hofnarr vom Weißen Haus.
Aus einem Truth Social Post von Donald J. Trump. Ich hab's fast Wort für Wort übersetzt. Er schreibt: Als Präsident der Vereinigten Staaten habe ich Zugang zu Informationen, die das Papsttum, den Vatikan und die gesamte katholische Kirche über Nacht stürzen könnten. Mhm. Diese heißen die Vatican Files, die ich nicht veröffentlichen werde, aus Respekt vor Milliarden von Katholiken auf der ganzen Welt. Mhm. Aber der schwache Papst Leo des Vatikans täte gut daran, wem er... Es klingt ein bisschen seltsam, aber er hat das genauso geschrieben. Er täte gut daran, wenn er sich, wem er Verantwortung schuldet, wenn er sich weiterhin zugunsten des Terrorregimes im Iran einsetzt. Mhm. Die Desinformation, die der Papst verbreitet bezüglich der Spezialoperation, ist extrem gefährlich. Jesus hätte Frieden durch Stärke gewollt, genau wie ich. Präsident Donald J. Trump.
Was steht denn da wohl drin in den Vatikan-Files?
Tja, ganz, ganz schmierige Sachen. Wie so vieles ist das natürlich ausgedacht.
Gut, da gehe ich jetzt aber ganz schwer von aus. Aber ja.
Es gibt ja so einen kleinen Streit zwischen Donald Trump und dem Papst. Donald Trump, also der Papst hat eigentlich nur gesagt, dass, sagen wir, Gott oder Jesus würden einen Angriffskrieg niemals unterstützen. Und das hat der Präsident nicht besonders gut gefunden und wirft dem Papst natürlich jetzt vor, dass er die Iraner unterstützt.
Der steht ganz vorne an der Front.
Ganz vorne.
Ganz vorne.
Ja, ja, ja. Ganz vorne. Und im gleichen Atemzug hat ja der Vizepräsident J.D. Vance dem Papst noch empfohlen, er solle sehr vorsichtig sein, wenn er sich zur Theologie äußert. Mhm. Weil, war das nicht seine Kernkompetenz? Ich weiß es nicht, aber anscheinend weiß J.D. Vance mehr darüber. Der ist ja auch quasi Neukatholik und hat jetzt auch ein Buch darüber geschrieben, deswegen weiß der bestimmt mehr über Moral, Ethik und Religion als der Papst. Ja, und der Papst hat sich, sagen wir mal, sehr allgemein geäußert, keine Namen genannt und so, aber der hat schon, sagen wir mal, zurückgegeben.
Auf den Post hin?
Das kam vorher. Ich glaube, zu dem Post hat er nichts mehr gesagt. Aber es ging ja so ein bisschen hin und her. Ja, das war diese Sache. Mhm. Außerdem behauptet
der Präsident... Wortlos, man kann da eigentlich überhaupt nichts mehr zu sagen.
Dazu kann man nichts sagen. Nee. Außerdem behauptet der Präsident, viele wollen die Straße von Hormuz zur Straße von Trump umbenennen.
Aha.
Ja. Und noch besser... Die Iraner haben ihn angeblich dazu aufgefordert, oberster Führer des Irans zu werden.
Das ist ja auch Quatsch.
Natürlich.
Sag mal, aber was ich jetzt eben kurz vor Beginn der Aufzeichnung mit einem Augenwinkel gesehen habe, ich konnte nicht gucken, ob das stimmt. Stimmt das, dass Zelensky vorgeschlagen hat, die Donbass-Region Donnyland zu nennen?
Ich glaube, das war nicht ganz ernst gemeint.
Aber hat Zelensky das wirklich gesagt?
Ja, ja, das habe ich jetzt heute mehrfach gelesen.
Ah.
Ja, ja. Und zu guter Letzt eine peinliche Panne aus dem Verteidigungsministerium. Der Volltrottelminister Hexeth, der macht jetzt immer einmal im Monat einen Gebetsgottesdienst im sogenannten Kriegsministerium. Mhm. Letzte Woche hatte ein beeindruckendes Gebet vermeintlich aus dem Buch Ezekiel gelesen oder gebetet. Aber sehr schnell danach wurde von Journalisten aufgedeckt, dass es ein Fake-Gebet aus Pulp Fiction war.
Nein.
Ja.
Oh, das müssen wir auch aussuchen. Das müssen wir hier auch beten.
Ja.
Echt? Aus Pulp Fiction?
Ja.
Wow. Wahnsinn. Ja, auch da, du ratterst das jetzt einfach immer nur noch so runter. Ich sag da nichts mehr zu. Meine Sachen sind dazu gesagt zu dem Thema. dann lieber ein zweiter Wahl.
Ja.
Oder?
Ja.
Ja. Mhm.
Einer mit so einer gelben Perücke. Heißt Donny?
Stell dir vor, in der Straße von Hormuz, die jetzt im Buckelwal reinschwimmen.
Taucht jetzt ein blonder, ein gelber Buckelwal auf.
Und schwimmt sich da fest.
Mit einer roten Krawatte.
Ja. Dann weiß er aber Bescheid.
Dann weiß er Bescheid.
Ja. Ah, nee. Wenn man denn nicht so gut schwimmen kann, braucht man eine Schwimmweste.
Ja.
Die erste Schwimmweste, nein, andersrum. Es ist eine Schwimmweste, die erste Schwimmweste der Titanic versteigert worden.
Oh.
Eine benutzte Schwimmweste von Laura Mabel Franciatelli. Mhm. Damals erste Klasse Passagierin. Und diese Schwimmweste ist jetzt versteigert worden.
Ist die aus dem Wasser gefischt worden oder ist die Frau mit Weste gerettet worden und die Weste ist in
die USA gelandet? Die saß in Boot Nummer, in Rettungsboot Nummer 1.
Ah ja.
Was für 48 Personen ausgelegt war und sie saßen zu 12 in dem Boot.
Mhm, ja.
Also die ersten Boote wurden ja alle nicht wirklich voll gemacht.
Ja.
Und da saß sie mit drin. Tatsächlich. Und diese, ja, schätz mal. Also das sind ja wirklich sehr billig gemachte Dinger. Das ist ja einfach nur so ein Leinenstoff mit irgendeinem Auftriebsmittel drin, keine Ahnung.
Also ich schätze mal eine knappe Million.
Ja, aber es ist ja gar nicht so ganz falsch. Also 609.000 Euro umgerechnet, plus Gebühren und Auktionshaus, 770.000 Euro.
Wow. Mhm. Ja klar, das ist ein Stück Geschichte, ne?
Ja, und vor allem, weil es wirklich die erste auf dem Sammlermarkt versteigerte Weste ist. Mhm. Es gibt wohl noch ein paar, aber die sind immer in Privatbesitz oder irgendwie. In Museen wüsste ich, glaube ich, auch nicht. Keine Ahnung. Ja, und dann habe ich mir mal, wie war ich dann auf so einer Seite? Da waren so Auktionssachen, ne? Aber weißt du, was ich super interessant fand? Weißt du, was ein Dinosaurier kostet?
Ein lebender? Das ist teuer.
Nee, der teuerste versteigerte Dinosaurier.
Ein T-Rex?
Nee, das ist ein Stegosaurus. Das sind die hinten diese Zacken im Rücken haben.
Ja. Und so einen runden Rücken.
So einen runden Rücken und so die Zacken drauf.
Ja. In Bestzustand?
Daran macht sich der Preis eben fest, auf Vollständigkeit und Zustand natürlich.
Mhm. Ja, dann würde ich durchaus sagen, 3 Millionen.
Oh, in gutem Zustand. Da kriegst du, wenn du Glück hast, kriegst du da einen so einen Zacken vom Rücken.
Echt?
Ja. 44,6 Millionen.
Boah.
Und jetzt angenommen, jetzt kaufst du so ein Ding und dann?
Ja, dann machst du damit.
Ja, so.
Den kriegst du gar nicht ins Wohnzimmer.
fand ich ganz geil.
Und ich musste da hinter Glas oder so und irgendwie einvakuumiert werden, sonst zerfällt der doch irgendwann.
Ich hab, meinst du jetzt sowas kaufen private Sammler?
Eher nicht.
Eher nicht, ne?
Naja, das kaufen Museen. Mit dem entsprechenden Budget.
Aber da waren in der Liste, in dieser Dino-Liste, es waren echt, also gehen so einige Dinosaurier-Skelette gehen über den freien Markt, tatsächlich. Hm. Auch so aus Teilstücke vom T-Rex und von diesem, der mit dem langen Hals da und so.
Hm. Was kostet denn der Ötzi?
Ich glaube, der ist vollkommen unvergeuerlich.
Ich weiß gar nicht, wo der ist. Wahrscheinlich ist der
in Bozen.
In Bozen?
Ja. In Bozen im Museum. Also okay. Da habe ich ihn gesehen, der Lager.
Der Lager.
Ist gar nicht lange her, vor ein paar Jahren war ich da. In so einer Kabine, mit so einem, wo du so reingucken kannst und wo ganz gewisse Luftfeuchtigkeit drin herrscht und hermetisch abgeriegelt. Das ist wie so ein Tresor mit einem Fenster drin.
Ja. Ich war mal, auch so eine ganz kuriose Geschichte, vor dem Jugoslawien-Bürgerkrieg war ich mit meinem Vater, meinem Onkel und einem Freund der Familie, der Franziskanerpriester war, in Bosnien unterwegs.
Oh, da hast du, glaube ich, schon mal was von erzählt.
Habe ich schon mal was von erzählt. Mhm. Und die haben uns so ein bisschen von Kloster zu Kloster geschleppt, wo wir dann auch immer übernachtet haben und uns interessante Dinge angesehen haben. Mhm. Das war ja noch zu Jugoslawien-Zeiten, sprich zu kommunistischen Zeiten. Und die katholische Kirche beziehungsweise der Franziskanerorden, der da sehr stark war, die haben sehr viele Dinge unter Verschluss gehalten, damit der Staat nicht dran kam. Und da habe ich unter anderem den letzten bosnischen König unter Glas gesehen. In sehr schlechtem Zustand, also das von 1500 und ein paar kurze. Weitgehend fast skelettet, kaum noch Haut dran. Und,
aber wurde der wie heißt das, vermumiert?
Der war wahrscheinlich einbalsamiert, aber die haben den unter Verschluss gehalten in irgendeiner Kammer neben dem Kloster. Und natürlich ich weiß nicht, ob der heute noch existiert, weil irgendwann, also wenn die Luftfeuchtigkeit nicht stimmt, wenn da ganz normale Luftzirkulation drankommt und so, dann hält so ein einbalsamierter Leichnam auch nicht lange. Mhm. Aber das war interessant. Und wir durften nicht drüber reden, damit ja die Regierung nichts davon erfährt, weil die hätten den wahrscheinlich sofort abgeholt. Denn die Kommunisten wollten nichts wissen vom letzten bosnischen Königreich.
Ah ja. Boah, aber es gibt ja so ein paar komisch ausgestellte Leichen. Ja. Also ist nicht der wie heißt der eine Russe? Ist der nicht auch
Lenin.
Noch? Lenin. Ist der nicht auch noch ausgestellt?
Ja.
Der sieht aber auch nicht mehr so gut aus, ne?
Nee, obwohl, den haben sie natürlich sehr gut einbalsamiert, ne? Ja. Aber so im Laufe der Zeit sieht der auch nicht mehr so aus wie auf den Flaggen.
Nee, finde ich nicht gut.
Ein bisschen unangenehm. War das denn dein unnützes Wissen?
Nein.
Nein.
Links rein, rechts raus, aber meistens bleibt es hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
In Memphis in den USA gibt es einen Burgerladen namens Dyer's Burgers. Mhm. Und dessen USP ist es, dass der damit wirbt, dass das Frittierfett seit 100 Jahren nicht gewechselt wurde, sondern immer nur nachgefüllt wird und jeden Abend einmal nur durchgefiltert wird.
Aha.
Hat mich so ein bisschen interessiert dann. Und dann habe ich mir die TripAdvisor-Rezension von dem Laden mal angeguckt.
Ja.
Burger, Pommes und ein Shake. 5 Sterne, wow. Wahrscheinlich der beste fettige Burger im Diner-Stil, den ich je gegessen habe. 5 Sterne. Das Anschauen des Garprozesses ist nicht sehr ansprechend, obwohl einzigartig. Das Endprodukt, der Burger, hat einen hervorragenden Geschmack und Aroma. Einer der besten Burger, 4 Sterne. Ich habe viele Burger gegessen, Dyer's ist toll, aber der Ort ist dreckig. Geh dort nicht auf die Toilette, du kommst vielleicht nicht zurück. Der Burger war eine 5, aber aufgrund des Aussehens des Restaurants konnte ich nicht die höchste Punktzahl geben. Der Service war erstklassig, ich würde aber nicht wieder hingehen. Und dann habe ich weiter runtergescrollt. Und dann zum Beispiel hier, fettige kalte Burger und die schlimmsten Pommes, die man sich vorstellen kann. 1 Stern. Ich weiß nicht, wie die guten Rezensionen zustande kommen können, aber was wir dort serviert bekommen haben, kann ich kaum in Worte fassen. Die Burger waren so fettig, dass sie beinahe in Fett geschwommen sind und dazu auch noch kalt. Aber das war nicht verglichen mit den Pommes. Was wir da bekommen haben, ist fast nicht zu beschreiben. Es kann auch nicht so schwer sein, Pommes in eine Fritteuse zu schmeißen, danach heiß genug und knusprig zu servieren. Was wir bekommen haben, waren fettige, labbrige Pommes, die zum Teil schwarz waren. Jeder, der auch wirklich jeden Dollar, den ich dafür bezahlt war, war ein Dollar zu viel.
Wow.
Aber wirklich, ich war auch auf der Homepage von Dyer's Burger, die werben damit. Mit ihrem alten Fett. Und es ist einfach nur eklig.
Haben die da keine Lebensmittelüberwachung?
Ich habe wahrscheinlich ist das Filtern, darf man das?
Ja, ich meine, klar, darfst du filtern, aber irgendwann hast du so viele krebserregende Stoffe in dem Fett, dass man das einfach austauschen muss.
Ja, vielleicht ist das in Memphis nicht so. Nein. also das kann auch nicht so eine halblegale Geschichte sein, weil die, wie gesagt, das steht bei denen auf der Homepage.
Ja, ja.
Und jetzt hätte natürlich sein können, dass das so ein bisschen so eine Sage ist, dass sie das nicht machen, aber anscheinend schmeckt sie auch noch scheiße.
Naja, ja, irgendwann schmeckt das Öl auch nicht mehr.
Ja.
Bah.
Das ist, war ganz speziell unnützes Wissen.
Ich habe auch was ganz Spezielles mitgemacht. Wieder eine Statistik. Wie wissenschaftlich diese Statistik ist, kann ich nicht wirklich sagen. Aber sie ist bestimmt wahr. Mhm. Es geht um die durchschnittliche Körbchengröße, BH-Körbchengröße, in europäischen Ländern.
Mhm. Okay.
Also.
Warte, die Kleinst- Leute, ich stelle immer eine Theorie auf. Ich sag mal, umso weiter in Osten, desto dickbusiger.
Da ist durchaus was dran. Also, die kleinsten Brüstchen mit einer durchschnittlichen Körbchengröße von A.
Franzosen.
Belarus und Litauen. Aha. Warum ausgerechnet die beiden Länder, die direkt nebeneinander liegen, die kleinsten Brüste Europas haben? Man weiß es nicht. Die stattlichsten Atombusen, im Schnitt größer als D,
mein Gott,
also Doppel-D, nehme ich an, haben Russland, Finnland, Schweden und Norwegen.
Ah, echt, die Skandinavier, hätte ich jetzt gar nicht da so...
Hätte ich auch nicht gedacht.
Ich hätte jetzt ohne Scheiße wirklich so Polen, Russland, Rumänien, so. Ah, aber Skandinavien hätte ich... Okay. Ja.
Im Schnitt ein immer noch beachtliches D haben unter anderem die Niederlande, Österreich, Tschechien, Kroatien, Dänemark und Bulgarien.
Mhm. Okay.
Großbritannien, Frankreich, Italien und ein paar Osteuropäerinnen bringen es auf Größe C. Mhm. Spanien, Irland, die Türkei haben im Durchschnitt Körbchengröße B. Das Wo ist, liegt Deutschland?
Ja, jetzt mal, hat jetzt gefehlt bisher, ne?
Mhm.
Boah, wenn ich ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie groß, jetzt, wie ausladend jetzt so ein Buchstabe ist. Ehrlich gesagt, da, also.
Ich habe mich da mal aufklären lassen. Also, ich wusste das früher auch nicht. Also, der Buchstabe ist die Körbchengröße. Das heißt, also der beschreibt die eigentliche Größe der Brust.
Also, den Umfang. Oder?
Nee, die würdest du die Hand drauflegen, das, was du in der Hand hast.
Ja, das meine ich, genau.
Also genau. Es gibt aber noch den Umfang, das heißt, diese, sagen wir mal, 75C ist so eine klassische BH-Größe. Die 75 sind der Umfang gemessen über den Rücken bis vorne.
Okay, aber das sagt ja, dann sagt die Zahl ja gar nichts über die
gar nichts.
Größe aus, genau. Sondern wenn jemand total fett ist und einen ganz kleinen Busen, dann kann er ja trotzdem.
Der hat 140a oder
so. Ah ja.
Ich weiß nicht, ob Hunke Müller diese Größe führt.
Oder ich habe dann einfach nur 100 oder was, ohne Buchstaben.
Ohne Buchstaben.
ich habe einfach nur einen Umfang.
Ja, ein Umfang, genau.
Ja. Ja, aber wo ist jetzt Deutschland?
Deutschland, ja.
A ist sehr klein, sagst du.
A ist sehr klein, ja. B ist klein. C ist mittel. D ist groß. Doppel-D ist sehr groß.
Ist Deutschland nicht in allem so mittel? ich mach mal ein Biss. Also ein B mit einem Kreuzchen dran, wie eine Note, weißt du? Also Halbnote. Halbnote über B.
Halbnote. Also zwischen B und C, sagst du. Also ich kann das Ergebnis für Deutschland kaum glauben, aber angeblich ist das ein D.
Aha. Echt?
Ich kann das so aus meiner langjährigen Erfahrung eigentlich nicht bestätigen.
Ja, vielleicht ist dein Beuteschema Also, oder nennen wir es anders, vielleicht ist deine Zielgruppe eine andere.
Das mag natürlich sein.
Also das kann, also weiß ich nicht. Ja, das ist bei mir sehr durchwachsen, muss ich sagen. Was sind das Wort? Ja. Boah, das ist gutes Wissen, was wir ja heute gesammelt haben.
Kürzlich hatten wir ja noch die durchschnittlichen Penisgrößen. Zum Ausgleich heute die Körbchengrößen.
Gibt es so eine Statistik auch über Ärsche? Dann können wir da vielleicht nächste Woche dran.
Habe ich noch nicht gefunden.
Wird dir bestimmt bald eingespielt.
Bestimmt. Ob das jetzt alles, also die Durchschnittsgrößen pro Land, ob das jetzt politische oder kulturelle Gründe hat, kann ich natürlich nicht sagen.
Hm. Ist denn, Moment mal ganz kurz, wie viel Prozent, das ist, woher willst du das wissen? Aber ich stelle dir trotzdem die Frage, wie viel Prozent der Ds, sag ich mal, die in Deutschland rumlaufen, sind denn auch Natur-Ds und nicht aufgeblasene? Operierte. Also wie viel Prozent der Brüste sind operiert in Deutschland? Würde mich gerne mal interessieren.
Bestimmt nicht viele.
Meinst du? Ich glaube, das ist mehr, als man denkt.
Ja, wer weiß. Also ich habe noch niemanden kennengelernt, deren Brüste gemacht
wie waren. Wie wir eben gelernt waren, ist das aber auch ja überhaupt nicht dein Schema.
Das mag sein. Das mag sein. Ich meine, manche lassen sich die ja auch verkleinern.
Ja, klar.
Weil die immer so gebückt laufen.
Ja. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass je nach Statute, das ganz schön auf den Rücken geht auch, ne?
Ja, klar. Ja, klar. Ich meine, wie stellt man so eine Statistik her? Die können doch eigentlich nur die Verkäufe abgefragt haben bei Hunkemöller, bei C&A, bei wo immer man BHs kaufen kann.
Ja klar, die müssen einfach nur Payback fragen.
Stimmt. Ja, tatsächlich. Ja.
Ich habe hier nebenbei mal die Tastatur bemüht. Allein in Deutschland werden jährlich wie viele Brustvergrößerungen gemacht?
80.000.
Näher sind nur 16.000 bis 25.000. Pro Jahr.
Pro Jahr.
So, guck mal, dann sind es doch nicht so viele, wie ich dachte. In einer Umfrage gaben fast 18% der befragten Frauen an, sich für eine Brustvergrößerung zu interessieren oder bereits eine vorgenommen zu haben. Oder ich hätte gedacht, 20% sind es.
Ja.
Tatsächlich.
Ich hätte auf 10 getippt.
Weltweit. Das ist insgesamt nicht. Deutschland gehört aber zu den führenden Ländern bei brustchirurgischen Eingriffen. Platz 4 weltweit.
Ja, und so kommen wir aufs D.
Ja, also bestimmt, ne?
Ja.
Ja, ich vor allem 100% von denen, die in Reality-Shows mitmachen, sind da waren da. Also ich glaube, das ist ein Einstellungskriterium für Reality-Shows.
Ich glaube auch. Ja, damit kennst du dich ja auch aus. Ich meine, du hast ja viel mit solchen Dingen zu tun.
Ja,
und die sind alle sehr stattlich ausgestattet.
Sehr, sehr stattlich ausgebaut. Ja. Und damit leiten wir wirklich die perfekte Brücke rübergebaut.
Der Tipp der Woche.
Shitshow Welcome to Reality ist eine vorgestern auf RTL Plus gestartete Mockumentary, wie man das nennt. Also eine fiktive Doku im Backstage-Bereich einer Reality-Show. Also es geht um das Backstage-Team in so einer Reality-Show, die in Zypern angeblich spielt. Und der EP, also der Executive Producer, führt so ein bisschen in Stromberg-Manier das Kamerateam übers Set. Und dann kommen von allen zwischendurch Interviews. Und ich habe es sind jetzt erst 4 Folgen raus. Die anderen 4 Folgen sind heute am Donnerstag kommen die zweiten 4 Folgen, also es sind insgesamt 8 Folgen raus. Ich habe jetzt 2 davon geguckt und bin fasziniert darüber, weil es fehlen unfassbar viele Gewerke natürlich.
Ja.
Also zum Beispiel, es gibt keinen Aufnahmeleiter, sondern die Produktionsabteilung besteht nur aus dem Produktionsleiter zum Beispiel. Ja, aber jede dieser Gewerke und diese Lustigkeit, die dahinter steht, ist noch mehr, als man denkt. Das ist in der Serie alles viel zu wenig. Und die Probleme, um die sich die Redaktion, die sich dann drüber unterhält, wie die jetzt in der ersten Folge das hinbekommen, dass bei einem Date schon direkt Geschlechtsverkehr stattfindet, weil die Senderchefin oder die Senderredakteurin den Druck macht, dass die Quoten scheiße sind. Und die da sitzen und sich ernsthaft drüber unterhalten, wie andere Menschen jetzt, wie die schnell in die Kiste bekommen und so. Und wirklich, ich sage dir, das ist in echt alles noch viel schlimmer, weil einfach noch viel mehr Leute am Set sind. Und die ganzen Techniker in dem Control Room, also da, wo die ganzen Bildschirme und alle Signale zusammenlaufen, da sind die, ne, da wird auch drin gedreht und gezeigt. Und wirklich, man kann diese Storys alle nicht mit reinnehmen, weil dann wäre die Serie unglaubwürdig. Dann würden alle sagen, ja, das ist ja Quatsch. Also das, was ich immer sage, dass man das eigentlich überhaupt gar nicht so erzählen kann, weil dann wird ja jeder sagen, die Story glaubt einem keiner. Mhm. Genauso ist das da, die mussten Sachen rausstreichen. Und das ist wirklich also super empfehlenswert, die Shitshow.
Die sehr gut.
Leider hinter der Paywall von RTL Plus, aber vielleicht da mal Probemonat aktivieren. Mhm. Das wird wirklich sehr, sehr lustig. Sehr gut gemacht.
Mhm. Ich habe mich mal mit Produkten beschäftigt, die aus den USA kommen und die man durch europäische, weitgehend europäische oder auch japanische Produkte ersetzen könnte. Weil es gibt ja immer mehr Leute, die US-Produkte boykottieren wollen oder einfach weniger davon kaufen wollen, weil die Amis ärgern uns ja immer weiter mit extrem Zöllen.
Jetzt komm ich nicht mit, ich soll mir ein Samsung-Handy kaufen. Nix da.
Nee, ich meine, man muss ja auch nicht alles mitmachen. Aber zum Beispiel, statt Black & Decker, Bosch. Mindestens genauso gut.
Ja, denke ich mal.
Ja. Statt Mega Monster Energy Drink haben wir doch unser allseits beliebtes Red Bull.
Ja, das ist aber Österreich.
Das ist ja egal, das ist ja Europäisch.
Achso, okay, darum geht's. Okay.
Statt JBL Lautsprecher Teufel. Statt Milka, ich wusste nicht, dass Milka USA, also einem amerikanischen Konzern gehört, Rittersport.
Ist Rittersport? Rittersport ist deutsch?
Ist sogar deutsch, ja. Ach. Statt Beats-Kopfhörer haben wir doch die alteingesessene Firma Sennheiser und andere, Bayer Dynamik und so weiter, AKG. Mhm. Statt Oral-B, elektronische Zahnbürste, statt Oral-B haben wir doch Philips aus Frankreich.
Ja.
Und statt Nike oder Skechers haben wir doch unsere urdeutschen Firmen Adidas und Puma.
Ich muss dir sagen, ich bin bis auf, sage ich jetzt mal, das ein oder andere elektronische Gerät, was du gerade genannt hast, bin ich in diesen Produkten da doch dann sehr europäisch unterwegs.
Ich auch weitgehend, muss ich sagen. Also ich auf mein Apple-Zeug kann ich nicht verzichten.
Nein.
Es geht einfach nicht.
Nein.
Nein. Aber ansonsten?
Also, ja, nee. Also bei den anderen, da gibt es gute Alternativen, das stimmt.
Ich habe hier im Restaurant, habe ich auch keine Coca-Cola, sondern Afri-Cola. Mhm.
Fritz gibt es ja auch noch.
Fritz gibt es auch eine deutsche Firma. Und Bluna, Orange statt Fanta und so. Mhm.
Nee, das stimmt. Echt ganz gut.
Ja. Hm? Ich meine, grundsätzlich sollte man wirklich heimische Unternehmen, und ich meine das jetzt europäisch, mehr unterstützen.
Ja, nur gerade auch jetzt, springen wir mal in den Lebensmittelsektor. Hm? Wenn man da jetzt Unilever und Nestle rausnimmt, dann bleibt auch echt nicht mehr so viel über. Ne?
Da bleibt echt nicht mehr viel übrig.
Also dann ist der Supermarkt, wird ganz schnell zum Tante-Emma-Laden.
Ja, das ist echt wahr. Das ist wirklich wahr. Gerade im Lebensmittelbereich wird natürlich vieles regional, ich will nicht sagen lokal, aber regional hergestellt. Auch wenn es zu Nestle oder Unilever gehört.
Das stimmt.
Aber klar, der Konzern, der da drüber steht, verdient natürlich mit.
Hast du mitbekommen, dass die damals in der Höhle der Löwen auf Vox in der Sendung, ist doch die Firma Ankerkraut damals durch die Decke gegangen?
Ja.
Und ist doch da, einer der Löwen hat da auch damals investiert. Und dann gab es doch den großen Aufschrei vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren, dass die an Nestlé verkauft haben.
Ja, genau.
Die kaufen den Laden wieder zurück, ne?
Im Ernst?
Ja.
Ja?
Die beiden Gründe.
Ah.
Denen gefällt die komplette Backbone-Strategie von Nestlé nicht mehr. Und wie auch immer, ich weiß nicht, mit welchen Geldern, auf jeden Fall, die übernehmen den wieder zu 100% zurück.
Sehr gut, sehr gut. Weil du konntest geradezu beobachten, wie nach dem Kauf von Nestlé plötzlich diese Gewürze in jeder Pommesbude zu finden waren.
Mhm. Ja, und also man bekommt doch, das ist so ein Geschenk, was man gerne mal so geschenkt bekommt von jemandem, der nicht weiß, was er einem schenken soll. Mhm. Und ich habe da so 3, 4 Gläser von im Schrank, das sind alles so Gewürzmischungen, die die Welt nicht braucht.
Ja, genau. Mhm. Klar, die haben auch irgendwie Pfeffer und Salz und so, aber vieles ist tatsächlich so, ich weiß nicht, was ich dem Klaus schenken soll.
Ja, guck mal hier, so ein Rührei-Gewürz kann doch jeder brauchen.
Ja.
So.
Ja, klar.
Also das ist ein Rührei-Gewürz. Ah nee, warte mal, war das ein Rührei-Gewürz? Weil ein Rührei-Gewürz braucht man nämlich so sehr, dass ich habe letztens bei deinem Gewürzdealer des Vertrauens bestellt.
Ja.
Und die haben, ich habe nur eine 250 Gramm Packung von einem Gewürz bestellt und die haben mir eine 150 Gramm Packung Rührei-Gewürz dazu geschenkt. Das war irgendwie so Osteraktion.
Da, ja, muss das weg.
Ja, da dachte ich mir auch, kauft wahrscheinlich keiner. Haben die dann so als Osteraktion direkt so die ganzen Tüten raus verschenkt.
Ja, klar.
Naja. Ich habe noch einen zweiten Tipp der Woche mitgebracht. Das war den ich eigentlich zuerst aufgeschrieben hatte. Dann kam aber gestern, als ich die Shitshow angefangen habe zu gucken, kam der Tipp dazu. Aber es ist auch eine Sendung und April ist ja immer einer meiner Lieblingsfernsehmonate, weil nachts die Tschernobyl-Dokumentation laufen, weil sich da ja immer das Tschernobyl-Ereignis jährt. Und es gibt was Neues und zwar eine ARD-Produktion, Tschernobyl 86, der Super-GAU. Klingt jetzt so wie eine Doku, die schon 1000 Mal da war. Die hebt sich allerdings ein bisschen raus, ist ein 90-Minüter und ist nur aus Nachrichtenbeiträgen zusammengeschnitten. Hm. Also es gibt keine nachgestellten Szenen, es gibt
keinen Erzähler und so.
Genau, es gibt keinen Offsprecher, sondern es ist wirklich rein über Nachrichten erzählt. Und das trägt sich total gut, weil natürlich die ganzen Länder unterschiedlich berichtet haben, auch unterschiedlich viele Bilder hatten. Und das ist richtig, richtig schön gemacht, dadurch, dass es eben nicht durch einen Sprecher durchbegleitet wird, sondern eigentlich nur durch die Nachrichtensprecher, die immer auftauchen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Das war 86, kann das sein?
Ja.
Also wäre das jetzt 40 Jahre her.
Dann ist auch klar, warum jetzt in diesem April so sehr, sehr viele Dokumentationen liefen.
Mhm.
Fand ich nämlich auffällig viel.
Ja, stimmt.
Damit kriegt man mich ja immer mit Tschernobyl-Dokus, mit 9-11-Dokus und es gibt noch bestimmt so 2, 3 Highlights im Jahr. Und ich habe noch einen dritten ganz kleinen Tipp.
Oh.
Ist vielleicht nicht für jeden was, aber Achterbahn fahren. Wir haben einen Betriebsausflug in einen Freizeitpark gemacht. Und ich habe einfach, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne darüber nachzudenken, ob ich da jetzt Angst habe oder nicht, ich habe mich einfach in jede scheiß Achterbahn im Phantasialand gesetzt. Und das ist unfassbar. Das ist unfassbar geil. Also ich würde da ganz klar von Kontrollverlust sprechen. Also man ist, ne, das ist diese Bahn, das ist die schnellste sowieso Rampbahn der Welt. 117 km/h, weil du wirst nicht hochgezogen und fährst dann runter, sondern du wirst vom Boden wegkatapultiert über so Magnetsysteme.
Ja.
Das heißt, die Beschleunigung, die du da hast, die ist unfassbar. Und du hast in der Bahn selbst hast du zweimal diese Magnetbahnpunkte, wo du dann Also du kommst da schon, keine Ahnung, mit 80 km/h reingefahren und dann beschleunigt der nochmal. So richtig. Oh. Und das ist du bist, du hast ein Adrenalin von sonst was. Natürlich. Und merkst gar nicht, wie körperlich anstrengend das ist. Ich konnte das komplette Wochenende danach nicht laufen, weil meine Beine einen Muskelkater hatten. Und zwar nicht hinten, vorne im Schienenbein, so links und rechts vom Schienenbein.
Aha.
Du hättest mich mal Samstag...
Weil du so angespannte Füße oder Knie hattest.
Wahrscheinlich. Ja, wow. es gibt da auch eine Achterbahn, da wirst du sitzt quasi... Und hast den ganz normalen Bügel über den Schultern, den fetten. Die Beine werden aber unter dem Stuhl in so Vorrichtung reingeklemmt. Und bevor es losgeht, kippst du einfach komplett nach vorne. Das heißt, du fliegst wie Superman mit dem Kopf nach vorne.
Wow.
Und wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, das hat den meisten Muskelkater.
Ja, Mann. Ich glaube, das ist nichts für jemanden wie mich, der ziemliche Höhlenangst hat.
Da hast du gar keine Zeit für. Du weißt auch tatsächlich danach nicht, ob da Looping drin war oder sowas oder nicht. Du verlierst sämtliche Realität zu oben, unten, links, rechts und.
Haben denn Leute gekotzt?
Nö.
Ne?
Nö. Nee, das was passiert da nicht. Also habe ich nicht mitbekommen. Trotzdem verstehe ich dieses Prinzip Freizeitpark nicht so ganz. Dass man da hingeht, viel Geld bezahlt und eigentlich den ganzen Tag nur in der Schlange steht. Also du brauchst an den großen Bahnen hast du, keine Ahnung, zwischen 20 und 60 Minuten Wartezeit. Das ist eigentlich
unglaublich.
Ja, ja. Und also du hast überall so Displays in dem Park hängen, wo du sehen kannst, wie viel Wartezeit gerade an welcher Bahn ist. Und dann rennen natürlich alle zu der Bahn, wo gerade nur 15 Minuten sind. Und zack geht die Zahl da hoch. Also
ja. Boah. Nix für mich.
Nee, ja, doch. Also für mich auch, hätte ich vorher auch gesagt. Aber
ich kriege ja schon Höhenangst, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle.
Ja gut, dann ist das vielleicht nichts für dich. Aber mal, wirklich, du darfst auch vorher einfach nicht drüber nachdenken. Du musst dich da reinsetzen und dann wirst du festgeschnallt und dann... Hast du denn ein bisschen Lust, was zu lernen?
Immer.
Den 5008.
Hast du schön gesungen.
Ich habe heute auch nur was ganz Kleines mitgebracht. Aber auch wieder was man tendenziell falsch macht. Es geht nämlich um die Tausenderpunkte zwischen Zahlen. Man trennt doch Zahlengruppen gerne ab vierstellig, also ab 1000 mit einem Punkt dazwischen.
Ja.
Also, dass man zum Beispiel schreibt, bei 1000 schreibt man dann 1.000.
Genau.
Kann man machen, aber ausschließlich bei Geldbeträgen.
Aha.
Bei keinem anderen. Bei allen anderen Zahlen, die man so schreibt, kommt da einfach nur ein Leerzeichen zwischen. Da trennt man dann trotzdem in Dreiergruppen.
Ja, ein Leerzeichen? Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
Und zwar, um es jetzt genau zu sagen, ein halbgeviert Leerzeichen. Also nicht das Leerzeichen, wo man einfach nur auf die Leerzeichentaste drückt, sondern da muss man, ich glaube, Option oder sowas drücken. Das ist dann nur so ein wie gesagt, ein halbes Leerzeichen.
Mhm.
Aber der Punkt dazwischen, ausschließlich bei Geldbeträgen.
Das wusste ich nicht.
In der, in dem Kapitel der DIN 508 sind übrigens sämtliche dieser Zahlen definiert. Die habe ich jetzt nicht alle mitgebracht, weil es ein bisschen langweilig dann doch ist. Zum Beispiel, wie man halt eine Postleitzahl schreibt, wie man eine IBAN-Nummer schreibt. Die wird ja auch so in so Grüppchen unterteilt. Ja. Das gute alte Postfach, diese Postfachnummer, die wird nämlich auch zwei Zeichen, drei Zeichen geschrieben.
Ja, ja, ja.
Und Telefonnummern und all das, das ist alles in dem Kapitel nämlich definiert. Das ist wirklich, also dieses 5008 Buch, das ist wirklich sehr umfangreich.
Das glaube ich. Die Punkte in den Zahlen, Das ist ja eine, ich will nicht sagen deutsche Sache. Ich müsste jetzt mal überlegen, wie schreiben die Italiener das? Zum Beispiel 1.050. Das ist also 1.30,50 als Geldbetrag. In angelsächsischen Ländern wird das ja komplett umgekehrt gemacht.
Was heißt umgekehrt?
Also 1.000.50.
Ah, aber auch nur bei Geld? Weil irgendwas weiß ich jetzt nicht, wusste es ja vorher nicht.
Nee, bei allen Zahlen. So bei, also ich meine, ich weiß, die haben solche Normen nicht. Insofern ist das alles ein bisschen freier, aber
ja, was, was wir sagst, Komma nennen. 100 Millionen Jahre liest man ja vielleicht öfter mal.
Ja, da sind Kommas zwischen.
Gut, und im Deutschen, wenn man das schreiben würde, im Deutschen wären nämlich da keine Punkte zwischen, sondern da wären halb geviert Leerzeichen zwischen.
Ja. Ich gucke mir gerade meinen Taschenrechner an. Der ist wahrscheinlich made in China, das ist richtig. Das heißt, das wird alles auf angelsächsische Weise natürlich produziert. Wobei, nee, alles ist auf Englisch. Das heißt, an, aus und so weiter ist auch on.
Ein Taschenrechner und macht Punkte, bin ich mir sehr sicher.
Ein Taschenrechner macht Punkte, genau. Mhm. Das ist also quasi die angelsächsische Weise.
Nee, die deutsche.
Nee, als ein Punkt als Komma.
Ach so, also die Komma-Taste bei dir ist ein Punkt.
Genau, 2,50 Euro ist 2,5.
Okay, und tipp mal in deinen Taschenrechner 1000 ein. Ach, dann macht der, kann das sein, dass der dann oben so ein, oh, jetzt darf ich nichts falsch sagen.
Richtig, oben so ein Häkchen.
Ja, das ist ein Akzent oder ist es, da weiß man nicht, mit welcher Taste man das macht.
Es sieht sogar ein bisschen aus wie ein Komma.
Dann wäre es ja ein Hochkomma, ein Apostroph.
Ein Hochkomma, ja. Aber der Angelsachse nutzt da eben ein Komma. Zwar unten, aber hier wird das oben angezeigt. Also internationaler Taschenrechner ist immer angelsächsisch.
Okay, aber wie gesagt, selbst in, weil so ein Taschenrechner beschäftigt sich ja mit allen Zahlen.
Ja.
In Deutschland wird punktiert, aber nur bei Geldbeträgen, nicht bei Jahresbeträgen oder irgendwelchen anderen.
Das ist gut zu wissen.
Auch so ein bisschen unnützes Wissen, aber es ist auch gut, ja. Ich habe dir heute ein Audiozitat mitgebracht.
Oh, das müssen wir jetzt noch schnell über die Bühne bringen.
Ich glaube, du kommst. Ich hab's in zwei Längen mitgebracht, weil ich glaube, du weißt bei dem ersten ganz kurzen Ausschnitt ziemlich sofort, wer und ungefähr wann das ist. Ich will es aber genau wissen.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Klar kenne ich das. Wollte ich auch schon mal für dich aufnehmen. Aber ich dachte, es ist zu einfach.
Ja, aber ich habe einen interessanten Fakt darüber, nämlich.
Irgendwas mit Ofsky heißt der Typ.
Günter Schabowski.
Schabowski, genau.
Pass auf, dann spiele ich gerade für alle anderen da draußen kurz den mit Zusammenhang drumherum vor.
Bitte?
Ab sofort.
Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen.
Und wann tritt das in Kraft?
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Wann war denn dieses sofort unverzüglich?
November 89?
Ja, ne? 9. November 89.
9. November.
Wann hätte es denn sein sollen? Günter Schabowski hatte auf seiner Pressemitteilung, also der war ja zu der Zeit, war der ja so SED-Parteifunktionär irgendwie, ne? So, ja, ja, also der war jetzt nicht direkt Politiker irgendwie, aber der hat halt diese Presserede da liegen gehabt und die wurde ihm gegeben. Und auf dem Zettelstapel lag ein Zettel, wo drauf stand, ab wann das in Kraft tritt. Den Zettel hat er aber weggetan. Ah. Das heißt, er hätte eigentlich wissen müssen, ab wann das ist.
Mhm. Ja, ich schätze mal 1.1.90 oder so?
Nee, exakt 24 Stunden später.
Ach so.
Der hat es einfach nur einen Tag vorgezogen. Ah. Nämlich ab sofort, aber es hätte eigentlich erst am nächsten Tag
interessant
rauskommen sollen. Ja. Und das war, so was ich gefunden habe, war das anscheinend nur so ein handgeschriebener Infozettel, der oben drauf lag.
War unter den Tisch gefallen.
Ja, liebe Genossen.
ja, sofort.
Sag mal, und dann haben die ja, also dann sind die ganzen DDR-Bürger zu den Grenzübergängen ja. gegangen und haben die Grenzsoldaten zur Öffnung gezwungen quasi. Die hatten gar keine andere Chance mehr.
Die haben das einfach überrannt.
Ja. Warum haben die das nicht schon vorher gemacht? Wenn das so einfach ging, weil die Grenzer, die wussten zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht Bescheid, dass die das jetzt alles dürfen und so. Und jetzt kommen da, keine Ahnung, 2000 Menschen angerannt und die können ja jetzt nicht 2000 Menschen erschießen. So, deswegen, also die wurden ja überrannt. Dann hätten die das doch vorher schon mal organisieren können.
Ja, also die Demonstrationen in Leipzig und Dresden und so weiter, die dem vorausgingen, die waren extrem brenzlig. Also da stand es wirklich auf Messerschneide, ob die Armee jetzt losballert oder nicht. Mhm. Und ich glaube, an dem Tag, wo der Schabowski das verkündet hat, da war das System schon, also ich will nicht sagen, aufgelöst war es ja nicht, aber es war quasi alles chaotisch. Mhm. Ich war es war Januar 90, bin ich...
Also zwei Monate später schon.
Zwei Monate später bin ich in die DDR rübergefahren mit ein paar Kollegen und weil wir mit der Band getourt sind. Und ich hatte meine damalige Freundin mit dabei, die kam aus Belgien, hatte also...
Davon hast du schon mal erzählt, aber das war wirklich zwei Monate nach Grenzöffnung erst. Ja. Wie kommt man denn auf die Idee, dann direkt dahin zu fahren?
Ja.
Also wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber nicht natürlich exakt wann das war.
Geschichte erleben, sag ich mal. Ja, und wir kamen dann an der noch existierenden Grenze an. Als Westdeutscher musstest du mit dem Reisepass einreisen und wir hatten die auch alle mit. Nur meine belgische Freundin hatte sich spontan entschlossen mitzufahren. Mhm. Die hatte keinen Reisepass dabei und wir sind dann an die Grenze gefahren. Da war ein Zöllner, ein DDR-Zöllner und wir haben ihm gesagt, ja, wir haben alle unsere Pässe, wir... spielen hier in Karl-Marx-Stadt in drei Tagen und so. Hier meine Freundin hat nur ihre ID-Karte mit, die hat keinen Reisepass dabei. Und meinte, ja, ich weiß eh nicht, wen ich jetzt noch anrufen sollte. Da hat er uns einfach durchgewunken.
In der Schabowski-Rede geht es dann irgendwann, ich habe die noch weitergehört, da geht es dann auch schon irgendwann um die Passfrage, die er in seinen Zetteln auch nicht findet. Und dann hörst du ihn ja ständig...
Ja, yeah.
In seinen Zetteln da, wo er steht, also dazu kann ich jetzt also hier auch nichts finden. Also da sieht man so richtig schön, wie kaputt alles war. So, und wann kam jetzt eigentlich David Hasselhoff zum Singen auf die Mauer?
Boah. Der kann ja nicht beim Mauerfall dabei gewesen sein. Das muss ja später gewesen sein.
Ja, gibt's nicht dieses Bild, wo die Mauer voll Menschen steht und David Hasselhoff singt?
Ja, aber der wohnt ja nicht in Bottrop, sondern der,
ja, und der stand ja nicht direkt am Parat.
Ja, eben. Das kann ja nur frühestens Tage später gewesen sein.
Kriege ich mal raus. Die sind so bescheuert, ey. Naja, gut. Der Günther.
Der Günther Schabowski.
Schabowski. Wir müssen eigentlich noch ganz schnell Musik machen, bevor wir jetzt nämlich Ende. Komm.
Ja,
am Ende.
Wir hatten ja auch eine kurze Pause, ich meine, deswegen können wir ein bisschen überziehen.
Ja. Was hast du denn mitgebracht an Musik?
Ich habe was Uraltes mitgebracht. Den Song Willin von Little Feat.
Mhm.
Vom 72er Album Sailing Shoes.
Okay.
Der Song ist eigentlich bekannt geworden durch Crosby, Stills and Nash. Den kennt fast jeder.
Mhm.
Aber das hier ist das Original.
Ah ja.
Und die Band hat nur zwei Alben gemacht. Danach hat sich nämlich der Kopf- und Hauptsongschreiber Lowell George selbst zerlegt. Also ich nehme an, Drogen wie bei allen.
Ah ja. Mhm. War zu der Zeit, war das
cool. Was ja, ne? Cool,
ja. Genau. Ich mach's ganz schnell. Ich habe was mitgebracht, auch was Älteres, weil zum Anlass, dass The Strokes jetzt ein neues Album rausbringen.
Die kommen auch auf Tour, habe ich gerade noch gesehen.
Ja, und es gibt jetzt auch schon eine Single-Auskopplung von dem neuen Album. Finde ich aber scheiße. Ah. Deswegen habe ich da genau den Titel nämlich nicht mitgebracht. Aha. Sondern ich habe von dem Album, was ich, also wirklich, wenn es ein Album wäre, ein echtes und nicht damals ein auf dem Schwarzmarkt auf Bali gekaufte Kopie gewesen wäre, habe ich die nämlich rauf und runter gedudelt von 2003 vom Album, weiß ich gar nicht von welchem Album, aber 1251. Also einer der Hits, so, ne?
Ja, ja. Hm.
Die sogar, weil wir da auch nicht viel von drauf haben und eigentlich danach die Sachen, die alle kamen, ziemlich gut waren, fand ich.
Hm.
So, ja, sind also, so die Gründer so des Garage Rocks.
Ja, quasi. Ist für mich so ein bisschen eine vergessene Band. Aber jedes Mal, wenn ich drauf gestoßen werde, so wie jetzt gerade, muss ich mir unbedingt mal wieder was anhören.
Ja, wobei, ich bin von diesem neuen Titel, da bin ich echt ziemlich enttäuscht. Ja. Ich habe mich total drauf gefreut, dass da was kommt.
Und dann, hör ich mir auch mal an.
Also so mittel. Mhm. Ja, deswegen erstmal wieder was Altes. So, dann würde ich fast sagen, leiten wir doch mal so langsam das Ende ein. Ne?
Ja, ne?
Wissen wir denn wann?
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Gut, Günther. Ja. Dann,
dann gehen wir jetzt unverzüglich ins Bett.
Und wie ist das mit den Pässen dann geregelt? Können wir da einfach rein? Einfach so?
Ja, dazu ist mir nichts bekannt.
Da ist nichts bekannt. Okay. Ja, ich danke da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder mit vielen unnützen Sachen, vielen schrägen Infos, die kein Mensch braucht, aber gut zum Zuhören sind. In diesem Sinne gehen die letzten Worte an Ricky Rick und ich bin schon mal raus. Tschüss.
Ja, nach meinem Wissen sofort. Maret Jod schwenkt der Hut.